Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute der Woche ab sofort mit einem Mann, der zu den unterhaltsamsten Figuren des deutschen Politikbetriebs zählt. Wolfgang Kubicki ist stellvertretender Vorsitzender der FDP. Er ist seit einem guten Jahr auch einer der Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages. Und als er kurz nach Ende des Stuttgarter Dreikönig-Treffens bei uns war, ging es auch um seine, um Kubickis Erfahrungen mit der AfD.
Die AfD nutzt das Mittel der Provokation, um Aufmerksamkeit zu erzielen. In dem Maße, in dem darüber die öffentliche Berichterstattung nachlässt, spielt sich das auch langsam ein. Und ich sage mal, das System frisst auch seine Kinder. Seitdem die AfD-Abgeordneten feststellen, dass in den Ausschüssen sie auch arbeiten müssen und nicht nur rumsitzen dürfen, weil ansonsten das problematisiert wird, werden viele von denen, die vorher Krawallmacher waren, auch ruhiger. Es gibt Phasen, gerade vor Landtagswahlen, da ändert sich das dann wieder. Aber ich sag, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, dafür Sorge zu tragen, dass im Hohen Haus es auch gesittet zugeht.
AfD-Leute werden relativ rigide ausgegrenzt von den anderen. Ist das ein kluger Umgang mit denen?
Nein, ich finde es auch stillos. Das sind frei gewählte Abgeordnete eines deutschen Parlaments. Zumindest deren menschlicher Umgang sollte stimmen. Ich verstehe Kolleginnen und Kollegen nicht, die sich weigern, AfD-Abgeordneten die Hand zu geben, wenn sie begrüßt werden. Und ich verstehe auch nicht, dass auf jedes Argument aus der AfD immer reagiert wird, indem sie in die Ecke gestellt werden. Nicht alles, was die Abgeordneten sagen, und es gibt darunter auch vernünftige Persönlichkeiten, ist deshalb schlecht, weil es von der AfD kommt. Manchmal ist es vielleicht sinnvoller, sie zu fordern und deshalb dann sie auch bloßzustellen, als nur den Eindruck zu erwecken, alles, was im Kampf gegen rechts geschieht, ist erlaubt. Ich halte das für unsäglich.
Sie haben mit verschiedenen AfD-Leuten auch persönliche Gespräche geführt. Was haben die Ihnen erzählt?
Es kommen AfD-Abgeordnete zu mir, um mir von sozusagen ihrem Leidwesen in ihrer eigenen Fraktion zu berichten, von dem Druck, der auf ihnen lastet, von der unterschiedlichen Wahrnehmungswelt, die in der AfD-Fraktion vorherrscht und darüber hinaus. Das ist auch daran begründet, wer ausgegrenzt wird, der schließt sich irgendwann auch mal zusammensetzt, wenn es Widersprüche gibt. Und ich glaube, wenn wir rationaler mit den AfD-Abgeordneten umgehen würden, würde auch viel deutlicher werden, welche Widersprüche in der eigenen Fraktion vorhanden sind, welche unterschiedlichen Meinungen dort da sind und welche Kämpfe auch ausgetragen werden. Aussagen wie die von Martin Schulz, dass Herr Gauland auch dem Misslaufen der Geschichte gehört, diskreditiert Herrn Schulz und nicht die AfD, weil wir uns dann auf das Niveau begeben, das wir bei der AfD beklagen.
Bezog sich aber auf eine Äußerung, glaube ich zumindest, mich so zu erinnern, dass Gauland gesagt hat, das Dritte Reich und der Nationalsozialismus sei ein Vogelschiss der deutschen
Geschichte.
Ja,
aber das war die Reaktion auf einen Debattenbeitrag von Gauland im Deutschen Bundestag. Die Vogelschiss-Äußerung hat Gauland ja Wochen vorher anderweitig getätigt. Die große Errungenschaft ist die, dass wir auch eklige Meinungen ertragen müssen, solange sie im Rahmen der Gesetze bewegen. Ansonsten ist Meinungsfreiheit nur ein Wort.
Eins noch zur AfD. Hat die ihren Zenit erreicht oder werden die bei den drei Wahlen in Ostdeutschland richtig durchstarten?
Ja, sie werden besser werden als vor 5 Jahren, ist ja klar, weil da das Jahr 2015 noch keine Rolle spielte und das große Thema der Flüchtlingskrise, der Migranten und des Versagens von Angela Merkel keine Rolle spielte. Aber sie werden die Meinungsumfragedaten nicht erreichen. Und ich bin sicher, dass die AfD erleben wird, dass die jetzige Meinungsumfragedaten keine Wahlergebnisse werden.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, den zwei Ereignisse in seinem Leben nachhaltig erschüttert haben. Zum einen der Selbstmord seines Freundes Jürgen Möllemann 2003 und zum anderen 10 Jahre davor seine eigene Affäre, in der es um die illegalen Geschäfte einer Mülldeponie ging und um seine, Kubickis, Rolle als Anwalt.
Mir wurde klar, wenn zu viel auf dem Spielfeld sind, musst du verschwinden. Und es hat mir klar gemacht, dass ich in meinem anwaltlichen Bereich mich darauf konzentrieren muss, nie wieder in Konflikte geraten zu können, die man politisch missbrauchen kann. Deshalb bin ich mich ausschließlich auf Strafsachen konzentriert.
Es hat damals, wenn ich das sagen darf, ein mediales Trommelfeuer gegeben, kulminierend in einer Nachrichtensendung. Sie haben irgendwie Mitternacht rum eingeschaltet, NTV meldet, Kubicki wird mit Haftbefehl gesucht.
Ja, ich kam auch von der Veranstaltung nach Hause. Es gab jeden Tag Artikel, gerade in meiner Heimatzeitung. Und wir hatten ja parallel die sogenannte Schubladen- oder Engel-Jansen-Affäre. Und es gab jeden Tag Trommelfeuer darauf, dass ich das Land falsch beraten hätte, dass Gebührenüberhebung da war, dass ich Interessenkonflikte hätte, weil der Inhaber eines der Firmen, die beteiligt waren, auch FDP-Mitglied war und, und. nach 30 Tagen komme ich nach Hause, schalte um Mitternacht den Fernseher ein, NTV meldet mit der Leiste Haftbefehl gegen Kubicki. Was rechtlich schon Quatsch war, weil ich ja als Abgeordneter Immunität genossen habe und der Haftbefehlsantrag sich gar nicht auf meine Person bezog, sondern darauf, dass Unterlagen herausgegeben werden sollten. Aber
trotzdem macht das was mit einem, wenn man das im Fernsehen sieht.
Das macht nicht was mit einem, sondern sagen Sie, meine Frau war schon im Bett, dann sagen Sie sich, die stehen morgen früh auf und lesen Haftbefehl gegen Kubicki, meine Mutter fällt tot um, weil sie sagt, was ist da, die hat das ja auch nicht mitbekommen. Und haben mir gedacht, das muss ein Ende haben. Das hat aber nur ein Ende, wenn du nicht mehr da bist. Das hat ja mein gesamtes soziales Umfeld auch berührt. Meine Freunde, meine Kanzlei, meine Mitarbeiter, meine Beschäftigten und so weiter. Und das muss aufhören. Und dann war die Idee, das ist ganz merkwürdig, wie das Gehirn so funktioniert. Die Idee war, jetzt gehst du ins Wasser. Und dann sagt die andere Hälfte des Gehirns, eine gute Idee, aber das Wasser ist zu kalt. Und das war kein Strick da, keine Pistole, sondern dann sagt die eine Hälfte des Gehirns, leg dich einfach mal schlafen und morgen früh ist auch noch ein Tag. Dann gehen sie nach einer Stunde ins Bett mit dem Bewusstsein, du willst dich eigentlich umbringen, aber andererseits, wenn sie den nächsten Morgen aufwachen, dann sagen sie, ist die Welt anders, weil es nicht mehr dunkel ist, die Sonne scheint und wir werden damit fertig.
Wie sind Sie aus dieser existenziellen Krise rausgekommen?
Dankenswerterweise durch Freunde, die man wirklich Freunde nennen kann. In einer solchen Situation stellen sie fest, dass sie viele Menschen kennen, die an ihrer Seite sind, solange sie aus ihrer Sicht was Bedeutendes sind oder ihnen irgendwie bedeutend helfen können. Aber es konzentriert sich auf ganz wenige Menschen, wenn sie gefordert sind. Mein Nachbar, der beispielsweise eine Party machte und mehrere Leute ihm gesagt haben, sie kommen nicht, wenn ich komme. Und dann hat er gesagt, dann bleibt ihr weg. Der Inhaber eines Restaurants, der bedrängt wurde, man solle mir ein Verbot erteilen. Er hat gesagt, mache ich nicht. Und wenn ihr nicht mehr essen wollt, bei mir ist es auch egal. Und ein kleiner Kreis persönlicher Freunde und meine Frau, die auch als Anwältin eben eine tragende Säule war. Und meine Partner, die gesagt haben, das kriegen wir alles hin, keine Sorge, das halten wir durch. Und sie merken wirklich, dass es darauf ankommt, in solcher Situation auch Solidarität zu erfahren. Nicht? Keiner ist alleine groß.
Die atemberaubende Welt der Lunge. Das ist der Titel eines Buches, das der Internist und Pneumologe Karl Michael B. geschrieben hat. Und indem er sich intensiv mit einem Organ beschäftigt, das pro Tag etwa 10.000 Liter Luft hin und her bewegt. Am Donnerstag war B. Leutegast von Nicole Köster und bilanzierte, welche Lebensmittel gut für die Lunge sind.
Alle Lebensmittel, die die Lunge dabei unterstützen, sich selbst zu schützen, beispielsweise vor schädlichen Einflüssen aus der Umwelt, das sind häufig Pflanzenstoffe, sogenannte Antioxidantien. Sauerstoff ist ja in gewissen Maßen auch ein Gift und davor muss die Lunge sich schützen. Dazu braucht sie diese Antioxidantien und die sind beispielsweise in Obst, in Gemüse, in Farbstoffen, in sogenannten sekundären Pflanzenstoffen enthalten.
Gibt es spezielles Obst? Womit tue ich mir was besonders Gutes für die Lunge?
Im Grunde genommen, Trauben sind beispielsweise sehr schön, rote Trauben, die haben dieses Resveratrol in sich, das ist ein Antioxidant, das ist sehr wirkungsvoll, aber im Grunde genommen fast alle Arten von Obst.
Wenn Sie gerade Trauben sagen, wirkt das als Wein auch noch?
Das wirkt als Wein auch, das ist ja einer der Gründe, warum man glaubt, dass Wein gesundheitsfördernd sein kann, zumindest in bestimmten Maßen, also dass dieses Resveratrol da drin diese Effekte bewirkt. Deswegen ist Wein in Maßen auch gut, auch Kaffee beispielsweise, da sind Polyphenole drin, auch die sind gut. Und dann sind solche Nahrungsmittel gut, die die Immunabwehr der Lunge unterstützen. Beispielsweise Zink ist in Quinoa enthalten, aber eben auch bestimmte ungesättigte Fette in Avocado, Vitamin D aus der Milch, aus Fisch etc. Also es gibt eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, die der Lunge helfen, sich gesund zu halten.
Ja, und es kommen ganz viele Hörerfragen rein. Im Blut hat man ja einen Sauerstoffsättigungsgrad um die 97%. Wenn ich mich nun anstrenge, sinkt die oder bleibt die gleich wegen schnellen Atems und Herzschlags?
Nein, also wenn Ihre Lunge gesund ist, bleibt die in dem Bereich. Erst dann, wenn die Lunge krank ist und beispielsweise irgendein Hindernis da ist, der den Sauerstoff daran hindert, ins Blut überzutreten, dann sinkt diese Sauerstoffsättigung ab. Das kann man also sehr schön bei einem Belastungstest feststellen, ob da ein Problem vorliegt oder nicht.
Und wenn ich viel Sport mache, wächst die Lunge dann?
Die Lunge wächst ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Also das ist so ein allgemeiner Irrtum. Man sieht zwar bei Leuten, die sehr früh viel Sport gemacht haben, im Wachstum, dass die große Lungenvolumina haben, aber ab einem bestimmten Alter schrumpft die Lunge. Das müssen wir leider hinnehmen.
Jedes also bis Jahr. Wann wächst sie?
Bis zum 22. Lebensjahr ungefähr. Und danach können Sie eigentlich so viel Sport machen, wie Sie wollen. Das Lungenvolumen bessern Sie dadurch eigentlich nicht mehr.
Wäre dann aber wichtig, bis dahin viel Sport zu machen, ne?
Ja, das ist natürlich wichtig, weil in dieser Zeit reift die Lunge aus. Und bei Kindern, die eben Sport sich bewegen, dann wissen wir, dass diese Lungen voll ausreifen. Und das schützt langfristig auch vor Lungenerkrankungen.
Und Sie sprechen in Ihrem Buch Die atemberaubende Welt der Lunge dann auch von den Hochgebirgssanatorien, von denen Thomas Mann ja schon sprach 1939, wo er glaubte, die würden dann alle zu Sporthotels umfunktioniert. Hat er in gewisser Weise Recht behalten, aber braucht's wieder diese Sanatorien? Was meinen Sie?
Ja und nein. Also es war schon sehr visionär. Noch bevor das erste Tuberkulose-Medikament auf den Markt kam, hat er das schon vorausgesehen. Und in der Tat ist es so, dass 1950 wir noch etwa 100.000 Tuberkulosefälle in Deutschland hatten und mittlerweile haben wir etwa nur noch 5.000 oder 6.000. Das heißt, diese ganzen alten Tuberkulose-Sanatorien, die brauchen wir nicht mehr, aber wir haben eben andere Erkrankungen der Lunge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in Sanatorien behandelt werden müssen, aber dringend Bettenkapazität, Hospitalkompetenz erfordern. Insofern nicht alles bitte zu Sporthotels umbauen.
SWR1 Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Karl Michael B., Internist, Pneumologe und Gründer des Instituts für Atemwegsforschung in Wiesbaden. Lungenerkrankungen nehmen weltweit zu und das hängt auch mit oft nicht sehr schönen Lebensumständen zusammen.
Also wir wissen beispielsweise aus den USA, dass bei Kindern, wo momentan Asthma sehr stark zunimmt, dass Asthma häufiger ist, wenn Kinder, sagen wir mal, allgemein sozial verwahrlost sind oder wenn sie Missbrauch erlebt haben. Dann gibt es Zusammenhänge zwischen Depression und COPD. Auch die sind interessant, ob das möglicherweise eine gemeinsame Ursache hat. Und es gibt eben interessanterweise eben auch auf zellbiologischer Ebene mittlerweile sehr gute Erklärungen dafür.
In Deutschland hat inzwischen auch schon jedes 10. Kind Asthma. Ja. Ist das auch dieser Zusammenhang?
Im Wesentlichen beruht das auf der Zunahme der Allergie. Aber auch die Allergie unterliegt ja bestimmten Steuerungsmechanismen. Und da gibt es ganz spannende Erkenntnisse, die zeigen, dass beispielsweise bestimmte Stressereignisse früh im Kindesalter, gerade wenn diese Immunentwicklung stattfindet, Auswirkungen haben können auf bestimmte Vorgänge im Immunsystem, die sich sogar in die Erbsubstanz dieser Kinder einschreiben können. Also dieser Zusammenhang, der ist da und wird momentan relativ eifrig beforscht.
Das heißt, es wird in Zukunft mehr und mehr Atemtherapien geben?
Also Atemtherapien sind sicherlich für viele Therapien, für viele Erkrankungen sinnvoll. Und das ist eine Möglichkeit, die bei vielen Erkrankungen noch viel zu wenig genutzt wird.
Gibt es denn auch einen Zusammenhang zwischen Lungenerkrankungen und Depressionen?
Es gibt diesen Zusammenhang zwischen COPD und Depression. Aber auch bei Asthmatikern stellen wir gehäuft eine Neigung zur Depressivität fest. Und wir untersuchen momentan, ob das Ganze ja im Grunde genommen Ursache oder Folge des einen oder des anderen ist oder ob das beides einer gemeinsamen Quelle möglicherweise entspricht.
Haben Sie da auch schon Behandlungsmethoden erforscht? Wo geht das hin?
COPD-Patienten beispielsweise können durch bestimmte Techniken, Entspannungstechniken, auch Meditation, Tai Chi und solche Sachen sowohl eben Symptome einer Depression bessern, als auch Symptome einer COPD bessern. Oder Waldspaziergänge beispielsweise heben nicht nur die Stimmung, sondern sie wirken auch bei bestimmten Atemwegserkrankungen.
Heißt aber, bei Erkrankungen der Lunge muss man grundsätzlich auch erstmal drauf gucken, ist es etwas, was durch Umwelteinflüsse bedingt ist oder ist es etwas, was durch psychische Einflüsse bedingt ist?
Also es gehört immer das ganze Bild dazu. Man muss im Grunde genommen sich anschauen, welche Umweltfaktoren gibt es, aber auch, was ist das gesamte Umfeld an Begleiterkrankungen. Und da ist eben auch die psychische Komponente sehr wichtig, bei jeder chronischen Erkrankung.
Ist dann eine Diagnose per Videochat sinnvoll, wie sie ja jetzt auch inzwischen angeboten wird?
Also das mag manchmal sinnvoll sein, um große Entfernungen zu überbrücken, wenn eben beispielsweise ein Facharzt oder generell ein Arzt nicht verfügbar ist. Ich bin ansonsten aber kein großer Fan davon. Also Sie müssen einen Patienten vor sich sehen und zwar dreidimensional. Gute Kliniker, erfahrene Ärzte sehen am Gesicht eines Patienten beispielsweise, ob jemand wirklich ernst krank ist oder weniger. Das können Sie nicht am Videoschirm.
Also, naja, das Gesicht sehe ich da ja auch.
Aber Sie sehen nicht die Schattierung, die Farben. Sie können die Auflösung des Bildschirms kann schlecht sein. Das funktioniert nicht. Sie können auch einen Patienten nicht abhören beispielsweise oder ihn betasten, sonst was. Das funktioniert alles nicht. Insofern in Ausnahmefällen ja, aber generell sollte man daraus, glaube ich, keine Geschichte machen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Pamela Papst ist die erste von Geburt an blinde Rechtsanwältin für Strafrecht in Deutschland. Das bedeutet, sie verteidigt im Sinne von Recht und Gerechtigkeit Mörder und Totschläger, Vergewaltiger und Neonazis und sieht sich dabei überhaupt nicht gehandicapt. Was sie nicht sieht, das hört und das spürt sie.
Ich kann hell und dunkel unterscheiden, ich kann Farben unterscheiden, aber nur dann, wenn die Lichtverhältnisse gut sind. Also es ist sehr situationsbezogen, was ich wahrnehmen kann, und ich sehe also unter 1%. Und als blind gelten eben Menschen, die eben auch eben wenig sehen können. Also
ist hell dunkel deshalb wichtig, weil man dann immer weiß, ob Nacht ist oder Tag?
Zum einen ist es wichtig, um zu wissen, wann ist Nacht, wann ist Tag. Und zum anderen ist es auch eine große Orientierungshilfe. Wenn Sie in ein Zimmer kommen und Sie sehen, wo das Fenster ist, dann können Sie sich zum Beispiel sehr gut orientieren oder die Straßenlaternen, die Sie wahrnehmen können, oder beleuchtete Bushaltestellen. Also das sind schon noch diese ganzen optischen Reize, die man nutzen kann.
Wie lange brauchen Sie, bis Sie sich in einem fremden, neuen Raum zurechtfinden?
Also in meinem Hotelzimmer habe ich mich zum Beispiel gestern innerhalb von 2-3 Minuten zurechtgefunden.
Okay. Hier im Studio ist es insofern vergleichsweise einfach, vermute ich mal, weil Sie sitzen auf einem Stuhl, vor sich ein Mikrofon, das Sie ertastet haben.
Genau.
Plus daneben ein Wasserglas.
Genau, wenn ich da jetzt gucke, dann, also ich habe es vorhin angefasst, das Wasserglas steht ja hier neben mir, aber wenn ich jetzt so gucke, dann sehe ich auch, dass es ein bisschen glitzert, und ich sehe auch da vorne einen Scheinwerfer, und dieser Scheinwerfer, der lässt dieses Wasser halt so ein bisschen glitzern, und wenn ich jetzt so ein bisschen winke, ohne das Mikrofon jetzt dabei anzustoßen, sonst kriege ich Ärger von der Tonregie, sehe ich auch, dass sich zum Beispiel meine Hand bewegt.
Okay. Ja. Wenn Sie, wie jetzt in meinem Fall, das erste Mal einen Menschen sehen oder auf ihn treffen, machen Sie sich ein Bild von dem?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich habe heute nicht darüber nachgedacht, wie Sie aussehen. Ich vermute, Sie werden keine grünen oder keine lilafarbenen Haare haben, aber ob Sie jetzt Glatze tragen oder lange oder kurze Haare haben, ist mir eigentlich relativ egal.
Unabhängig von mir spielt das auch bei anderen Menschen überhaupt keine Rolle für Sie, wie die aussehen, ob die groß, klein, dick, dünn sind?
Also eigentlich erstmal spielt es wirklich keine Rolle. Wie gesagt, so die Optik ist mir wirklich egal. Und die Größe eines Menschen kriege ich ja zum Beispiel mit, wenn ich ihm die Hand gebe, dann merke ich ja, ist es hoch oder ist es niedrig, oder ist jemand dick, ist jemand dünn, bekommt man ja auch daran mit, ob er sich behäbig bewegt oder ob er schwerfällig nur die Treppe raufkommt. Also so grundsätzliche Attribute bekommt man dann auch schon mit in gewisser Weise.
Welche Informationen bekommen Sie durch einen Händedruck?
Ja, zum Beispiel, ob jemand eher selbstbewusst ist oder ob jemand eher so ein Schlaffi-Typ ist. Ja, ob jemand groß oder klein ist, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Ja, es sind eigentlich so.
Geben Frauen anders die Hand als Männer?
Ja, also eine Frau hat mir noch nie das Handgelenk gebrochen.
Aber ein Mann beinahe schon?
Ja, manche drücken schon ganz schön fest zu. Manche haben Hände wie Klodeckel, andere haben ganz kleine Hände. Okay. Es gibt raue Hände, es gibt sehr glatte Hände, feuchte Hände, trockene Hände, es gibt alles.
Pamela Papst kommt aus Berlin. Sie ist Rechtsanwältin und Strafverteidigerin. Sie ist blind und sie gehört zu den ganz wenigen Menschen in Deutschland, deren Leben Eingang gefunden hat in eine Fernsehserie.
Also ich habe 2014 meine Biografie, Ich sehe das, was ihr nicht seht, veröffentlicht. Und daraus ist dann sozusagen die Fernsehserie Die Heiland, wir sind Anwalt entstanden. Also die Fernsehrechte sind dann quasi vermarktet worden.
Also Sie als Figur, und dann musste man gucken, wer Sie spielt.
Genau, also die Romy Heiland ist ja sozusagen nicht direkt die Pamela Papst, aber die Romy hat sozusagen ganz viel von Pamela Papst, weil nämlich die Schauspielerin, die Lisa Martinek, ganz viel von mir stibitzen durfte sozusagen, um diese Rolle zu spielen.
Und diese Lisa Martinek, tolle Schauspielerin, lebt, glaube ich, auch in Berlin. Mhm. Wir hatten sie vor Jahren mal zu Gast, da hatte sie schon mal eine blinde Frau gespielt. Und ich habe sie damals gefragt, wie sie sich auf diese Rolle vorbereitet hat und wie sie die Rolle dann ausgefüllt hat.
Ich hatte die Augen nie verbunden.
Gar nie. Sie haben immer gesehen. Mhm. Kann man eine blinde Frau spielen, wenn man es immer sieht?
Weil das Problem war, dafür, dass ich wirklich mit verbunden, also A, muss ich ja die Rolle mit offenen Augen spielen. Und da passierte sehr viel. Und das sozusagen zu trainieren, dass ich einfach den Blick nach innen richte und das Auge einfach tot nach außen schauen lasse. Das hat irgendwann Klick gemacht und dann...
Stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
Ja, aber das war sehr, sehr spannend und sehr schön.
Also, jetzt haben wir es nochmal gehört. Eine Frau, eine sehende Frau, eine Schauspielerin, spielt eine Blinde, indem sie sozusagen das Augenlicht umdreht und nach innen schaut, Frau Papst.
Ja, also Lisa ist quasi sozusagen rückfällig geworden, indem sie jetzt nochmal eine Blinde spielt. Und bei der Romy, es ist ja auch so, dass sie mit offenen Augen spielt. Sie spielt eine Blinde mit offenen Augen und hat sich eben diesen Blick dieser nicht sehenden Augen einfach angewöhnt, was körperlich sehr, sehr anstrengend gewesen ist für die Lisa. Und ja, alles, was sie gebraucht hat für diese Rolle, hat sie sozusagen von mir dann beigebracht.
Warum war das körperlich anstrengend?
Sie hat mal gesagt, wenn sie im Bus sitzt zum Beispiel, ist es sehr schwer, weil dann witscht ja die Welt quasi draußen vorbei. Und wenn sie jetzt auf eine Person konzentriert ist, so wie ich jetzt auf sie zum Beispiel, ist es ihr wohl leichter gefallen, das zu machen.
Okay, welche Tipps konnten Sie ihr geben für die Rolle?
Also für das Sehen konnte ich ihr natürlich gar keine Tipps geben. Aber also sie hat mich natürlich beobachtet in meinem Alltag, wie ich mich bewege, wenn ich mich im Raum zum Beispiel bewege, dass ich dann auch so ganz unmerklich mit den Fingerspitzen die Möbel berühre, an denen ich vorbeigehe, um mich zu orientieren zum Beispiel. Oder wenn ich in einen offenen Raum reingehe, dass ich vielleicht die Hände vorstrecke oder wie ich am Computer arbeite, wie ich den weißen Langstock halte. Also so diese ganzen Dinge, wie man bestimmte Handlungen vollzieht, das hatte sich auch alles von mir abgeguckt.
Haben Sie heute noch Kontakt zu ihr?
Ja, also Lisa und ich, wir sind sehr gut befreundet miteinander und wir haben wirklich eine sehr innige, liebevolle Beziehung zueinander und ich schätze sehr, was sie gemacht hat.
SWR 1 Leute der Woche jetzt mit Nicole Köster und mit Bettina Breitenbücher. Frau Breitenbücher ist Anwältin und Insolvenzverwalterin. Das heißt, sie kommt dann ins Spiel, wenn davor ziemlich viel kaputt gegangen ist. Sie erarbeitet Sanierungskonzepte, verhandelt mit Gläubigern und berät bei der strategischen Neuausrichtung.
Ich war schon bei Weltmarktführern in der Chemiebranche tätig, habe schon eine große Raffinerie mal in der Insolvenz gehabt, Möbelproduktion, also auch so innovative Produkte wie Teppichbodenbeschichtungen und so weiter.
Möbelproduktion sprechen Sie gerade an. Ich glaube, Sie haben mal eine Fertigungsstraße eines Möbelherstellers umbauen lassen. Wieso das?
Ja, also es war ein Möbelhersteller und wir hatten zwei Fertigungsstraßen, aber ein rückläufiges Umsatzvolumen. Deshalb war das Unternehmen auch in die Insolvenz gekommen. Und wir hatten einen Dreischichtbetrieb und dann haben wir eben überlegt, wie man aus diesen zwei Fertigungsstraßen eine Fertigungsstraße machen kann, sodass man, ja, sage ich mal, einfach die etwas reduzierte Belegschaft dann dort, sage ich mal, effektiv einsetzen kann. Also muss man dann wirklich in die Produktionsabläufe, in die Arbeitsabläufe einsteigen und das umorganisieren.
Wo holen Sie sich das Wissen her?
In der Regel gibt es gute Mitarbeiter vor Ort. Und mit denen muss man einfach reden. Ja, also diese Schichtleiter, Betriebsleiter, die haben ihren Bereich in der Regel sehr gut im Griff. Und wenn ein Bereich dort nicht ordentlich geführt ist, dann kann man sich externes Know-how hereinholen, indem man Fachkräfte dazu einstellt oder dazu holt als Berater. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass die zweite Management-Ebene in der Regel sehr gut besetzt ist.
Aber das sind natürlich alles Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Ja. Wie lange kann auch so ein Insolvenzverfahren dann dauern?
Also Insolvenzverfahren können sehr lange dauern. Die längste Betriebsfortführung, die ich hatte, wo ich als Insolvenzverwalterin das Unternehmen fortgeführt habe, das waren 12 Jahre.
Was ist da passiert?
Ja, da gab es einen Rechtsstreit über die Produktionsrechte. Der Gesellschafter selbst hatte die Produktionsrechte für dieses innovative Produkt. Da gab es eine Patentanmeldung, eine Gebrauchsmusteranmeldung. Hat er für sich persönlich beansprucht, hatte mich auf erstmal Unterlassung der Produktion in Anspruch genommen. Das hat er verloren. Dann ging es um Lizenzgebühren. Und über diese Frage sind wir 2-mal bis zum BGH. Beim ersten Mal wurde das zurückverwiesen. Am Ende war es so, dass ich die Produktionsrechte für die Insolvenzmasse sichern konnte. Und erst dann war es überhaupt möglich, das Unternehmen zu verkaufen. Das war aber wirklich ein sehr innovatives Produkt und das Unternehmen ist, also nach 12 Jahren hatte ich den Rechtsstreit dann endgültig gewonnen. Ich hatte die Produktionsrechte und dann konnte ich das verkaufen und das Unternehmen gibt es heute noch und das Produkt gibt es eben heute auch noch.
Woran liegt es denn in so einer Situation dann, dass ein Unternehmen überhaupt pleite geht?
Also in dem konkreten Fall war es die Startphase. Wenn so ein neues Produkt aufgelegt wird, das war eine Teppichbodenbeschichtung, die bitumenfrei ist, daher nicht krebserregend, muss nicht geklebt werden. Und also das besteht aus chemischen Mischungen, die auf unterschiedliche Teppichböden angepasst werden mussten. Und da gab es Kinderkrankheiten, sage ich mal, im Aufbau der Produktion. Die haben die Kinderkrankheiten, sage ich mal, alle ausmerzen können. Also das Produkt hat wirklich wunderbar funktioniert. Aber dieser Prozess hat länger gedauert, als es von denen kalkuliert war. Und die hatten eben auch nur ein gewisses Budget an Fördermitteln und an Bankengeldern. Und die waren einfach aufgebraucht und dann hatten die kein Geld, um jetzt den Markteintritt zu finanzieren.
Er war Vizepräsident des Baden-Württembergischen Landtags, er war Generalsekretär der Südwest-SPD, er war Sprecher von Stuttgart 21 und er ist jetzt aus der aktiven Politik ausgestiegen. Im Dezember wurde Wolfgang Drexler nach 30 Jahren Mitgliedschaft vom Baden-Württembergischen Landtag verabschiedet und jetzt am Freitag war zu Gast in Leute bei Nicole Köster.
Also gesundheitliche Gründe stand auch wo drin, aber ich fühle mich eigentlich topfit. Bin ja auch Präsident vom Schwäbischen Turnerbund, kann man ja auch was anderes gar nicht sagen.
Wie sieht Ihr Sportprogramm dann aus?
Ja, also da muss ich noch nacharbeiten, weil ich zurzeit überhaupt keine Zeit hatte, wöchentlich Sport zu machen. Ich war zwar immer beim Sport, meine Frau hat gesagt, gehst du zum Sport? Ich habe immer gesagt, ja, aber das sind ja meistens Sitzungen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel am Sonntag, den gesamten Sonntag beim Sport bin, nämlich bei der Turngala und bei Empfängen, die wir abhalten müssen. Das hat mit Sport nichts zu tun, aber ich organisiere dann wenigstens Sport.
Na gut, dass wir im SWR die Treppen genommen haben,
ja,
dann ist das schon mal ein guter Ausgleich.
Ja, ich finde auch gut, die Treppen laufen ist ganz gesund, muss man auch machen. Man muss sich sowieso viel bewegen und wie heißt das, das Rauchen, das Sitzen ist das neue Rauchen. Auch das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen.
Wie schwer ist Ihnen denn dennoch die Entscheidung gefallen, nach 30 Jahren aus dem Landtag zu gehen?
Sehr schwer. Ich habe auf Schwäbisch gesagt, gelitten wie ein Hund, weil das ist natürlich schon eine Aufgabe, wenn man 30 Jahre das macht. Es war jetzt auch vordergründig nicht so sehr die Krankheit. Ich war vor einem Dreivierteljahr, habe ich, ja, muss ich sagen, einen Gehörsturz gehabt. Ich habe eine Lungenentzündung, eine Lungenembolie gehabt. Also das sind dann Sachen, wo man dann schon drüber nachdenkt, nach 30 Jahren, ob dann diese Hetze, diese Zeiteinteilungen noch richtig ist. Und da, ab dem Zeitpunkt, habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich nicht das Ehrenamt alles abgeben kann. Oder ob ich mein Mandat abgeben kann, Ehrenamt abgeben in den Ämtern, wo ich bin, ist schwierig. So viel stehen da auch nicht an. Und das muss auch der jeweilige Verband natürlich entscheiden, wen er will. Und deswegen habe ich mich dann vor den Sommerferien aufgemacht, mit meinem Zweitkandidaten, dem Nick Fink, zu sprechen, der sich spontan bereit erklärt hat, das dann zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt gehen wir da rein und organisieren eine gute Übergabe.
Sie sind jetzt erst seit Ende Dezember raus aus dem Landtag, noch nicht so wirklich lang. Aber können Sie schon sagen, hat sich der Alltag in irgendeiner Form verändert?
Bisher gerade nicht, außer dass ich die 3 Tage der SPD-Landtagsfraktion versäumt habe in Überlingen. Da musste ich nicht hin. Aber ansonsten habe ich, wie gesagt, 200 Jahre Synagoge, Bürgerinitiative, dann Sport vor allen Dingen, Sportorganisation. Da hat sich gerade nicht so viel verändert und bin immer noch Mitglied im Stadtrat und im Kreistag von Esslingen.
Und Sie haben immer gesagt, Sie gehen aus dem Landtag und wollen nicht vor Winfried Kretschmann gehen. Haben Sie ihn gefragt, ob er mitkommt?
Nein, das nicht. Aber ich habe ja in meiner Abschiedsrede gesagt, dass ich bedauere, dass ich den Herrn Kretschmann, den Winfried Kretschmann alleine lasse. Ich habe ja da gesagt, man kann ihn eigentlich nicht alleine lassen, weil ich 30 Jahre schon eine Menge mit ihm auch zu tun gehabt habe, auch in der Föderalismuskommission. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das hat mir schon leid getan. Und ich glaube, so wie ich ihn erlebt habe, jetzt bei der letzten Sitzung tut es ihm auch leid. Jetzt mal sehen, er wird ja auch kommen, wenn ich verabschiedet werde in Esslingen. Es war auf jeden Fall eine lange politische Freundschaft, muss man sagen, die da entstanden ist.
Eins gehört. SWR 1.